Schön. Ja, ach so. Naja, 40, ich muss sagen, mir geht's mit 40 echt gut. Ja. Aber die 50-Jährigen, Frank, du hast auch gesagt, ne, mit 50 ist noch nicht vorbei. Geht es jetzt richtig los, ne? Ja. Halleluja, ne, dass es nie zu spät ist. Ja. Mein Name ist Manuel, ich bin hier einer der Pastoren. Schön, dass du heute hier bist, schön, dass du dabei bist. Wenn wir weitergehen in der Nehemia-Predigtreihe, und das Buch Nehemia begeistert mich einfach. Das ist ein cooles Buch. Wir können unheimlich viel Praktisches einfach davon lernen. Und ich glaube, wenn du dich darauf einlässt und dich mit dem Buch Nehemia nochmal beschäftigst und mit der Predigt, und wenn du vielleicht Zeit und Lust hast und in dieser Nehemia-Kleingruppe, die ich mache, mit dabei bist, wo wir das alles nochmal durchkauen und wo wir einfach gucken, okay, wie kann ich das ganz konkret in mein Leben übersetzen und wie können wir das umsetzen im Leben? Ich glaube, da hast du den maximalen Gewinn aus dieser Predigtreihe. Gut, ich möchte beginnen, starten und beten mit uns. Vater, ich danke dir einfach, dass du es gut mit uns meinst. Ich danke dir, dass du uns liebst. Und ich danke dir, dass du ja gute Pläne für unser Leben hast und dass du nicht nur Pläne hast, sondern uns auch hilfst, diese umzusetzen. Und dass wir einfach lernen dürfen durch dein Wort, durch die Bibel, was du zu uns zu sagen hast, wie wir leben dürfen, was wichtig für uns ist, was für dich wichtig ist. Und dass du uns in Gemeinschaft gestellt hast, in dieser Gemeinde, in den Gruppen, in denen wir unterwegs sind, Freunde gegeben hast, wo wir uns gegenseitig dazu ermutigen, Schritte zu tun, die Ehre geben und die gut für uns sind. Und so bitte ich dich um deinen Segen für diese Predigt, für diesen Gottesdienst, für jeden Einzelnen von uns. Ich bitte dich, dass du uns begegnest, dass du uns berührst, ob das jetzt hier ist, vor Ort oder online. Und im Nachschauen, Herr, berühre unser Herz und verändere uns. In Jesu Namen. Amen. Wir waren eben beim Alter, ja. Als ich noch jung war, ne, da gab es noch keine Playstation, ja, und da gab es die Computerspiele, die waren auch irgendwie doof, ja. Ich habe in der Schule über Prince of Persia gespielt, so Strichmännchen-Grafik und Snake. Kennt jemand von euch noch Snake? Ja, habt ihr das auch im Computer gespielt? So mit, ja. Also es war nicht wirklich unterhaltsam, ne? Unterhaltsamer als der Unterricht. Wir haben das im Computerunterricht ein bisschen gespielt dann. Aber was so der Renner war bei mir damals in meiner Zeit, das waren Brettspiele. Kennt ihr noch Brettspiele? Ja? Also man konnte nicht viel tun damals so und dann hat man Brettspiele gespielt und das ist ja auch ziemlich cool. Und es gibt so ein Brettspiel, oder es gibt zwei, die finde ich ziemlich cool, also das Siedler, ich spiele das leider viel zu wenig, weil ich öfters müde bin, Ariane will mich immer dazu bringen zu spielen. Und Risiko, kennt ihr Risiko? Ja. Ich habe auch eine Grafik mitgebracht für die Leute, die es nicht kennen. Risiko, ein Spiel voller Leidenschaft. Und das Ziel bei diesem Spiel ist es, was ist das Ziel dieses Spieles? Die Weltherrschaft an sich zu reißen. Das ist so ein richtig schönes männliches Spiel. Ich weiß nicht, oder auch für Frauen, die auch die Weltherrschaft an sich, genau. Und das Schöne ist, bei so einem Spiel, und gerade bei dem Spiel, ich glaube, dem Markus gehen da auch einige Bilder durch den Kopf bei dem Spiel, es kommt die Persönlichkeit und Emotionen des Spielers heraus. Also das hat dieses Spiel, finde ich, auf eine ganz besondere Art und Weise fördert, genau wie Mensch, ärgere dich nicht, es fördert die Persönlichkeit und Emotionen, die dabei herauskommen. Und man kann sehr viel über sich selbst erfahren und auch über den anderen. Ne? Also von da ist dieses Brettspiel klasse, besser als Snake. Ne? So. Und ich finde witzig, wie Leute darauf reagieren. Es gibt so verschiedene Typen. Es gibt so die Coolen. Ja? Die haben dann Pokerface bei diesem Spiel. Ja, ordnen ihre Sachen an und so und gehen da durch. Und dann gibt es dann so die Hitzköpfigen, die sind so sehr emotional dabei. Ja, werden dann gleich aggressiv. Ne? Wenn der andere böse guckt und fragen sich, was macht der denn? Warum guckt der denn so komisch? Ne? Warum hat der ein Pokerface? Der hat bestimmt irgendwas. Und meistens sind die mit Pokerface die Strategen. Ja, so ganz cool gelassen ihre Strategie haben. Die fangen erstmal an, ja, alles zu sortieren, da kriegst du schon gleich Panik, weil die Soldaten sortiert und die Karten. Ja, und ich so, ah, der hat einen Plan, der macht mich fertig. Und dann gibt es die Chaoten, ja. da zähle ich auch manchmal zu, die haben so ein Häufchen, ja, alle Spielfiguren auf einen Haufen und da musst du erstmal suchen, ja, wenn du die Kanone raussuchst oder so ein Männchen, das braucht der Stratege übrigens nicht, der greift hin, zack, hat direkt den richtigen, ja, und er weiß, wo er die Sachen hinsetzen kann. Also jeder ist so ein bisschen unterschiedlich und dann gibt es Leute, das sind eher so die Risikobereiten, ja, das sind ja die einen auf den Keks gehen, die einen immer ärgern, ja, weil die so mit einem Männchen eine ganze Armee angreifen, ja, die sind einfach dreist. Und da gibt es eher die Vorsichtigen, das sind die mit den ganz vielen Soldaten und ganz vielen Kanonen, die ihr Territorium quasi verteidigen, aber die kommen kein Stück vorwärts. Und wenn die vorwärts kommen, nur wenn sie eine riesen Armee haben. So, also es gibt so unterschiedliche Typen einfach, ist mal überspitzt gesagt, und vielleicht hast du dich auch in den einen oder anderen wiedererkannt. Ich würde mal sagen lassen, ist bei diesen also dass dieses Spiel auch mal durch den Raum geflogen ist bei jemandem, der auch zur Gemeinde gehört. Ja. Genau. Aber ich nenne keine Namen. So. Also ihr seht, dieses Spiel hat Emotionen. Dieses Spiel fördert einmal das Positive, das Gute, das strategische Denken, aber natürlich auch die Schattenseiten. Ne? Entschuldigung. Jeder hat so seine Art. Aber was jeder Spieler in seiner Unterschiedlichkeit mit zu diesem Brettspiel bringt, ist das Ziel, die Weltherrschaft an sich zu reißen. Ja, jeder hat das Ziel. Du brauchst dieses Spiel gar nicht spielen, wenn du nicht das Ziel hast. Oder? Macht Sinn, oder? So, auf jeden Fall würde ich nicht mit dir spielen, wenn du nur das Ziel hast, andere zu ärgern. Oder ja, mir reicht Europa. So. Das ist ein schlechtes Ziel. Dann funktioniert das ganze Spiel nicht. Also es funktioniert nur, wenn alle das gleiche Ziel haben. Und was im Spiel so ist, das finden wir auch im echten Leben wieder. Ja, da können wir gut die Parallelen machen. Es gibt so die gleichen Prinzipien und Punkte, die in diesem Spiel sind, die wir auch im echten Leben haben. Zum Beispiel ist es wichtig, ja, ein klares Ziel vor Augen zu haben. Ne? Wenn du irgendwo hin willst, wenn du irgendwas machen willst, irgendwas erreichen willst, dann brauchst du ein klares Ziel. Ja, einen kleinen Traum. Ich hoffe nicht, dass dein Ziel ist, die Weltherrschaft an sich zu reißen, im wahren Leben. So, vielleicht ist es auch so. Aber ist es gut, dass jeder ein klares Ziel hat, eine Vision. Und dass er dieses Ziel auch dann hartnäckig verfolgt. Ja, dass er vielleicht auch mal ein Risiko eingeht. Ja, wenn du einer bist, der kein Risiko eingeht und du hast ein Ziel und du gehst kein Risiko ein, sondern baust nur deine Kanonen um dich herum, dann kommst du nicht, du kommst mit Kanonen nicht voran. Das ist einfach so. Ja, du brauchst Reiter, du brauchst Soldaten, die nach vorne gehen. Und du musst ein gewisses Risiko eingehen, du musst dich verwundbar machen, um Ziele zu erreichen. Und wenn du kein klares Ziel hast, vielleicht es ist auch wichtig, dass man einen Plan im Leben hat, um ein Ziel zu erreichen. Logisch, oder? Das Schlimmste ist, wenn du ein Ziel hast, aber keinen Plan, wie du da hinkommst. Und das gibt es ja auch im Leben. Es gibt Leute, die können Pläne machen, die haben einen Plan, wie sie da hinkommen. Und es gibt dann diese Chaoten, die leben einfach so vor sich hin. Das funktioniert auch. Ja? Und wenn sie Glück haben, kommen sie mal an. Aber meistens ist es so, wenn du keinen Plan hast und kein Ziel oder keinen Plan fürs Ziel, dann kommst du nicht da an, wo du eigentlich hin willst. Und dann wunderst du dich, denke ich, oh, bei mir funktioniert nie was. Ich erreiche nie meine Ziele. Ja, aber Kollege, du hast auch nie irgendeinen Plan gemacht. Ja, und daran gearbeitet, um das zu erreichen. Und es gibt so Faktoren in unserem Leben, die uns von unserem Ziel abhalten. Und so, ich sag mal, der größte Faktor ist einfach, der uns beeinflusst, ist, dass wir in einer gefallenen Welt leben, dass einfach die Sünde, die in dieser Welt ist, uns von unseren Zielen fernhält. Das, was dich von deinem Ziel abhält, ist die Sünde. Ich weiß nicht, ob dir das mal bewusst wurde. Das ist nicht, dass du vielleicht morgens nicht aus dem Bett kommst, ja, oder dass andere sich dir in den Weg stellen. In erster Linie ist es erstmal die Sünde. Ob es jetzt deine ist oder von jemand anders, ist erstmal egal. Wir leben in der gefallenen Welt, das ist die Sünde. Und das sind die Lügen, die du vielleicht über dich glaubst. Ich schaffe das nicht, ich kann das nicht, mein Ziel ist doof, mein Plan ist doof, ich bin einfach schlecht oder ich, keine Ahnung was du vielleicht glaubst. Und was die Sünde macht, die hält dich eigentlich davon ab, dass du ein glückliches und erfülltes und volles Leben lebst. Wo du deine Ziele erreichst, wo du einen Plan verfolgst, wo du Erfolg erlebst, wo du Anerkennung, Wertschätzung oder auch das erreichst, was du gerne erreichen möchtest. Und das ist ja erstmal ganz unwertend. Ziele sind ja nicht schlecht. Und Pläne sind nicht schlecht. Oder es können falsche Emotionen sein. Und was sind das so für Lügen? Ich habe mal überlegt, was sind das so für Lügen, die uns abhalten, Ziele zu erreichen? Und ich glaube, das eine ist, diese eine Lüge, dass man vielleicht glaubt, jemand anders ist für mich verantwortlich. Ich finde, also das erlebe ich sehr häufig. Und wenn du im Internet unterwegs bist, ist das so die größte Lüge. Ja, dass jemand anders für dich verantwortlich ist. So, was ist das für eine Denke? Zum Beispiel, glaubst du, dass vielleicht deine Eltern für dich verantwortlich sind? Und das hast du, wenn du vielleicht ein Kind bist und du bist 9 oder was weiß ich, dann stimmt das auch. Deine Eltern sind für dich auch verantwortlich. Aber wenn du dann in die Pubertät kommst und wirst immer älter, dann willst du auch nicht, dass deine Eltern für dich verantwortlich sind. So, dann willst du eigenverantwortlich sein. Aber oft nehmen wir das mit bis ins Alter, wo wir einfach das Gefühl haben, meine Eltern sind für mich verantwortlich. Dass ich gut in der Schule bin, ja, dass ich gut erzogen bin, ja, was Finanzen angeht, ja, man kommt selber nicht klar und dann müssen die Eltern immer ständig einspringen, ja, und jemanden dann aus der Patrouille holen. Ja, dieses Gefühl, andere sind für mich verantwortlich. Oder vielleicht ist das erlebe ich bei Paaren so, wo Paare zusammenleben und irgendwas Gefühl haben, ja, für mein Glück ist sie verantwortlich. Und wehe, wenn nicht. Wehe, das funktioniert nicht. Oder für mein Glück ist er verantwortlich. Er muss mich glücklich machen. Hochzeitstag Blumen schenken. Ne? Erstmal an den Hochzeitstag sich dran erinnern. David, du lachst schon so. Ja. Geburtstage, Geschenke oder was weiß ich, der andere ist glücklich. Und dann kann es auch sein, okay, wenn der Partner einen nicht glücklich macht, dann Plan B, dann sollen die Kinder einen glücklich machen. Ja? Die sind verantwortlich, ja, und guck mal, überleg mal, wie unreif das ist, ja. Aber das ist wirklich so, dass es Leute gibt, die glauben, dass sie denken, dass die glauben, diese Lüge, mein Kind ist dafür da, um mich glücklich zu machen. Ja? Oder wenn du kein Kind hast, ja, wenn ich ein Kind habe, dann werde ich glücklich. Oder wenn ich keinen Partner habe, ja, wenn ich einen Partner habe, dann werde ich glücklich. Und wenn du deinen Partner hast, dann merkst du, okay, der kann mich auch nicht glücklich machen. Und wenn du Kinder hast, ja, die können mich auch nicht glücklich machen. Ja, das funktioniert einfach nicht. Du musst selber Verantwortung für dich übernehmen und nicht die Verantwortung irgendjemand abgeben. Und das geht, das kannst du jetzt durchdeklinieren. Das geht in die Gemeinde. Die Gemeinde ist nicht dafür da, damit du glücklich bist. Amen? Aber ihr könnt ja schon glücklicher werden. Ja? Der Pastor ist nicht dafür da, damit du glücklich bist. Der ist nicht dafür da, deinen Dreck wegzumachen. Der ist nicht dafür da, deine Verantwortung abzunehmen. Eltern sind da, um dich zu begleiten. Deine Kinder sind da, um dich zu begleiten. Dein Ehepartner ist da, um dich zu begleiten, um gemeinsam was zu machen. Die Gemeinde ist dafür da, um dich zu begleiten. Der Pastor ist dafür da. Und auch der Staat ist nicht dafür da, uns glücklich zu machen. Und wir können nicht die ganze Verantwortung, du kannst nicht die Verantwortung für dein Leben, für deine Ziele, für deine Träume, für deine Vision den Staat übergeben. Die Maske musst du schon selber anziehen. Oder ablassen. Ja? Die Verantwortung trägst du. Und das ist wichtig, das ist so eine Lüge, die hindert dich daran, deine Ziele zu erreichen, weil du ständig darauf wartest, dass jemand anders Verantwortung übernimmt und dir hilft, deine Ziele zu erreichen. Vergiss es. Ein anderer Faktor ist Angst. Und das steckt tief in uns drin. Und das ist das, was Rebecca auch mit dem Goldfisch auch noch ein bisschen gezeigt hat. Und da hatten wir auch drüber gesprochen, dass Angst auch so ein Faktor ist, das dich daran hindert, deine Ziele zu erreichen. Und ich glaube, es ist ein Riesenfaktor. Zum Beispiel die Angst vor Menschen. Die Bibel sagt, die Angst vor Menschen ist eine Todesfalle. Wenn du Angst hast vor Menschen, hast du ein tierisches Problem. Hast du Angst vor deinem Chef, dann benimmst du dich immer komisch, wenn er da ist. Dann kannst du nicht frei sprechen. Ich hatte Angst vor meinem Chef in der Ausbildung. Ich hab nur Mist gemacht in der Ausbildung. Ja. Immer wenn ich habe eine Ausbildung als Elektroinstallateur gemacht, immer wenn ich irgendwas machen sollte, habe ich es falsch gemacht, weil ich Angst vor meinem Chef hatte. Ganz komisch, ja. Also Angst hindert oder Angst vor Veränderung. Und das hat auch viel mit Persönlichkeit zu tun, aber ich rede jetzt hier von was Ungesunden. Angst vor Veränderung, dass du Angst hast, dass Dinge nicht mehr so sind, wie sie waren, dass du irgendwas nicht kontrollieren kannst. Angst hemmt dich, ein volles Leben zu leben. Und dann ist es so, wenn du Angst hast, dann baust du so Burgen um dich herum. Dann bewegst du dich nicht, weil dann kennst du das. Ja, die Kanone kenne ich, Europa reicht mir. Ja. Und damit wirst du aber nicht das Ziel erreichen, die Weltherrschaft an dich zu reißen. Ja, also deine Träume und deine Visionen zu erfüllen. Weil du stehen bleibst und du blockst. Und du blockierst vielleicht auch andere aus Angst. Und ich glaube, Gott möchte dir heute auch einfach da Mut machen und dir daraus helfen, dass du aus deiner Angst da rauskommst, dass du Verantwortung übernimmst. Und was viel schlimmer ist, als dass du deine Träume und deine Ziele nicht erreichst, das ist, dass auch Gottes Träume und Gottes Ziele nicht erreicht werden, wenn wir aus Angst etwas nicht tun oder weil wir lügen glauben. Weil der Teufel möchte nicht, dass du Gottes Vision, Gottes Ziele und Gottes Träume umsetzt. Er möchte, dass du Burgen baust und dass jeder in seiner Burg sitzt. Und ein weiterer Faktor ist Bequemlichkeit. Ja, Bequemlichkeit, der Apostel Paulus schreibt, ist auch Sünde. Heißt nicht, dass wir nicht mal chillen können, aber Bequemlichkeit bedeutet einfach, dafür muss ich Energie aufbringen, ja, es ist viel einfacher sitzen zu bleiben, nichts zu tun. Und ich glaube, dass durch Bequemlichkeit viele Dinge einfach getötet werden. Also ich glaube, es sterben viel mehr Leute an Bequemlichkeit wie an Unbequemlichkeit. Frag mal den Arzt. Ja. Bequemlichkeit ist tödlich. Es tötet euren Körper, es tötet deine Träume von anderen, aber auch die Träume Gottes. Weil wenn du dich nicht aufmachst und was Unbequemes tust, mal aus der Burg raus, vielleicht musst du was graben, was ziehen, was heben, was drücken, was sagen, was tun, dann passiert nichts. Und dann sterben deine Träume. Wenn ich nicht ins Fitnessstudio gehe, dann stirbt mein Traum. Ja. Oder Angelikas vielleicht. Ja. Oder euer. Ne? Dann stirbt das. Aber jedes Mal, wenn ich rausgehe und es ist unbequem und ich ziehe an diesem Kabel und ich drücke das Gewicht, dann weiß ich, mit jeder Wiederholung bin ich mein Ziel, mein Traum, einen Schritt näher. Obwohl es unbequem ist. Also, Bequemlichkeit tötet Träume, Visionen und Ziele. Und Gott möchte, dass du als allererstes seinen Traum träumst. Dass du als allererstes sein Ziel vor Augen hast. Und da gibt es so einen schönen Vers, da kommen wir gleich zu. Verrutscht hier alles. Es gibt so einen schönen Vers, da kommen wir gleich zu. Aber Gott möchte, dass du sein Ziel an erster Stelle in dein Leben stellst. Sein Traum, seine Vision. Das, was ihm wichtig ist. Und das Schöne ist das, und das sehen wir in der Bibel, das sehen wir auch gleich, und das kannst du durchdeklinieren in der Bibel, und das kannst du auch, hast du vielleicht schon erfahren und wirst erfahren, wenn du Gott an erster Stelle stellst, seine Ziele, seine Träume, seine Vision, da wird was ganz Wunderbares passieren. Weil Gott vergisst dich nicht. Wenn du dich um Gottes Ziel und Vision und Träume kümmerst, dann wird sich Gott auch um deine Dinge kümmern. Vielleicht nicht so, wie du es vorstellst, aber du wirst es erleben und dann wirst du erkennen, boah, wie gut war das, dass ich Gottes Ziele und Visionen und Träume daran gearbeitet habe, weil ich dadurch große Freude erlebt habe, weil ich dadurch Frieden gefunden habe, weil ich dadurch einfach so reich gesegnet wurde und es ist viel besser, als ich mir irgendetwas vorstellen konnte. Jetzt steigen wir ein in den Bibeltext. Es sind 10 Verse. Das ist Gottes Wort und alles ist inspiriert und alles ist wichtig für uns. Und wenn du eine Bibel hast, schlag sie auf, Nehemia 2, 1 bis 10 und das ist vor dem Psalmen. Also wenn du die Mitte aufschlägst, sind die Psalmen und dann gehst du noch ein bisschen weiter nach links. Da findest du dann irgendwann Nehemia. 4 Monate waren seither vergangen. Eines Tages, als ich den König Artaxerxes beim Essen Wein einschenkte und ihm den Becher reichte, fiel ihm auf, dass ich traurig aussah. Das war der König bei mir nicht gewohnt. Darum fragte er mich, warum siehst du so bedrückt aus? Du bist doch nicht etwa krank? Nein, irgendetwas belastet dich. Und ich erschrak heftig und antwortete, Lang lebe der König! Wie könnte ich fröhlich sein, wenn die Stadt, in der meine Vorfahren begraben sind, zerstört ist und ihre Tore in Schutt und Asche liegen? Da fragte mich der König, worum bittest du? Ich flehte zum Gott des Himmels, da sagte ich, mein König, wenn du es für richtig hältst und wenn du mir vertraust, dann sende mich nach Juda, in die Stadt, in der meine Vorfahren begraben liegen. Ich möchte sie wieder aufbauen. Der König, neben dem übrigens die Königin saß, übrigens, keiner weiß, warum das da drin steht, vielleicht, wenn du eine Ahnung hast, ja, aber die Königin war auch da, vielleicht Geschlechtergleichheitsdings. Sehr gut. Fragte mich, wie lange soll denn deine Reise dauern? Wann bist du wieder zurück? Als ich ihm einen Zeitpunkt nannte, auch hier ist der Zeitpunkt nicht genannt, aber es waren wahrscheinlich 12 Jahre, stimmte er zu. Dann bat ich ihn, mein König, wenn du möchtest, so gib mir bitte Briefe an die Provinzstatthalter westlich des Euphrats mit, damit sie mir die Durchreise nach Juda gestatten. Außerdem bitte ich dich um ein Schreiben an Asaf, den Verwalter der königlichen Wälder, denn ich brauche Holz für Torbalken der Burg am Tempel, für die Stadtmauer und für das Haus, in dem ich wohnen werde. Und der König gab mir die Briefe, denn Gott stand mir bei. Dann befahl Artaxerxes, dass eine Leibgarde von Offizieren und Soldaten, wortwörtlich Reiter, mich begleiten sollen. So kam ich zu den Provinzstatthaltern westlich des Euphrats und übergab ihnen den Brief des Königs, die Briefe des Königs. Der Statthalter Sanballat aus Beth-Horon und Tobiah, sein Beauftragter für die Provinz Ammon, wurden zornig, als sie das hörten, dass jemand den Israeliten helfen wollte. Wir können hier wieder mindestens 3 Dinge lernen. Ich musste mich beschränken, der Text ist so reich an Sachen, die man lernen kann. Aber hier können wir 3 Dinge lernen, die uns dabei helfen, Gottes Träume und Ziele zu erreichen. Und das, was wir hier lernen, hilft dir ganz persönlich auch deine Träume und deine Ziele zu erreichen. Doch Gottes Träume und Ziele sollen immer an erster Stelle stehen. Und das ist auch mein erster Punkt. Habe Gottes Ziel klar vor Augen. Jesus sagt in Matthäus 6, Vers 33, setzt euch zuallererst fürs Reich Gottes ein und dafür, dass sein Wille geschieht, dann wird er euch mit allen anderen versorgen. Oder trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch der Rest zufallen. Und das ist es, was hier Nehemia macht. Er weiß, was Gott möchte. Gott hat ihm, das haben wir im ersten Kapitel gelesen, Gott hat ihm Jerusalem aufs Herz gelegt. Er hat gehört, dass Jerusalem, dass die Stadtmauern da sind, runter sind, dass sie angegriffen werden, dass sie keinen Gottesdienst feiern können, dass die Beziehung zu Gott gestört wird von außen und er will die Stadt wieder neu aufbauen. Gott hat ihm das aufs Herz gelegt. Er möchte Reich Gottes wortwörtlich bauen. Und Nehemia fühlt sich davon Gott berufen, daran was zu ändern. Und dann lesen wir Nehemia 2, Vers 5, dieses Ziel, was Nehemia hat. Er hat es ganz klar vor Augen. Dann sagte ich, mein König, wenn du es für richtig hältst, wenn du mir vertraust, dann sende mich nach Juda in die Stadt, in der meine Vorfahren begraben liegen. Ich möchte sie wieder aufbauen. Das ist seine Vision. Das ist sein Ziel. Das glaubt er, dass Gott ihm das aufs Herz gelegt hat. Ich glaube, wir machen uns grundsätzlich viele Ziele oder auch so kleine Ziele oder Gedanken für unser Leben. Und bestimmt weißt du jetzt schon, wer weiß schon, was er nach dem Essen, nach der Gemeinde macht, nach dem Gottesdienst? Ja, genau. Manche wissen sogar schon, was wir essen, ich weiß es nicht. Wir haben noch nichts geplant, ne? Wir gucken nachher mal. Aber wir wissen, dass wir essen werden. Ja, und ich habe nachher Leute über, denen werde ich Kaffee und Kuchen trinken und essen. Und abends werde ich einen Überraschungsbesuch machen. Und also ich habe auch Pläne. Und das ist alles gut, was ich da geplant habe. Und auch, was du geplant hast. Aber an welche Stelle kommen denn Gottes Ziele und Gottes Träume und Gottes Visionen in deinem Leben, in deinem Alltag vor? In deiner Planung. Setz dich morgens hin. Also ich mache das, setz mich morgens hin, mache einen Tagesplan. Und vielleicht machst du das auch. Und wo, an welchen, oder auch nicht, an welchen Teil deines Tages, zu welchem Zeitpunkt machst du dir Gedanken über Gottes Träume, Visionen und Pläne in deinem Leben, in deinem Alltag, wie du Gottes Träume, Visionen und Pläne an diesem Tag umsetzt, in dieser Woche, in diesem Jahr. An welcher Stelle kommen Gottes Träume oder Ziele vielleicht auch mit deinen Träumen und Zielen zusammen? Ich finde das sehr herausfordernd, aber ich glaube, die Bibel fordert uns auf, so zu denken. Alles, was wir tun, alles das, was wir sagen, alles das, was wir machen, soll zur Ehre Gottes geschehen, nach seinen Träumen, nach seinen Willen. Und vielleicht möchte Gott, dass wir, oder nee, ich glaube, Gott möchte, dass wir heute auch einen Paradigmenwechsel haben in unserer Planung, in unserem Denken, wie wir unterwegs sind, wie wir unseren Alltag gestalten, dass wir das angleichen mit den großen Planen und mit den großen Träumen, großen Visionen Gottes in deinem Leben. Wenn wir das Vaterunser beten, das machen wir auch gleich nach dem Abendmahl. Ja, doch, ne? Ganz am Ende machen wir es. So. Da beten wir, was beten wir da, wenn es um Gottes Träume und Visionen und Pläne geht? Laut? Dein Wille geschehe, wie im Himmel. Und damit sind wir d'accord. Hier, was im Himmel passiert, bleibt im Himmel, ne? Aber da ist noch ein zweiter Teil und so auch auf Erden. So, das ist das, wo es meistens hakt. Ja, das ist da, wo es schwierig wird, wo es auf einmal unbequem wird, wo ich auf einmal Angst habe, wo ich irgendwelche Lügen auf einmal glaube. Ah, Gottes Willen kann man sowieso nicht umsetzen, der ist so groß. Das müssen andere, müssen Profis machen. Und auch Jesus hat gebetet in Garten Gethsemane als Beispiel. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und Jesus hat sich eingefügt in den großen Plan, den großen Traum Gottes, hat sein Leben danach ausgerichtet, was Gottes Träume und Visionen sind in den Leben. Und das sehen wir doch auch bei Nehemia. Er macht das doch auch. Er richtet sein Leben komplett aus nach Gottes Traum und macht Gottes Traum zu seinem Traum. Und wenn wir uns für Gottes Traum einsetzen, für seine Vision, dann kommt letztendlich nicht nur Gutes für Gott dabei heraus, sondern auch für uns und auch für andere. Es ist so ein bisschen wie in der Familie. Wenn, sagen wir, der Vater, und du hast eine Frau und Kinder, hat einen Traum, den die anderen aber nicht teilen. Wie zum Beispiel, wir machen mal Urlaub in Holland nicht am Meer, sondern in einem Chalet. Heißt das so, Chalet? So ein Wohnwagen. Und alle anderen teilen diesen Traum nicht. Dann wird eine Woche Urlaub echt heftig. Ja, mach das nicht. Es geht in die Hose, ich sag's euch. Habe ich gehört. Ja. Viel besser ist es, wenn man die Träume und Visionen synchronisiert. Ja, und miteinander redet und guckt, ey, was ist dein Traum vom Urlaub, was ist dein Traum, und einfach guckt, wie das zusammen ist. Ja klar, bei kleinen Kindern, die haben noch keine Ahnung, was gut für sie ist. Ja. So, auf jeden Fall, so ein Chalet ist nicht gut. Ja. Schon gar nicht, wenn es so heiß ist und so eng. Aber wenn man unterwegs ist miteinander und guckt, okay, wir kriegen unsere Träume und Visionen zusammen, und genau das Gleiche ist im Haushalt Gottes, ja. Nur mit dem Unterschied, dass Gott nicht falsch plant und blöde Visionen und Träume hat, von wegen Urlaub in Holland in so ein Chalet, sondern dass er wirklich einen guten Plan hat, der wirklich gut ist für die ganze Familie, für alle, die damit unterwegs sind. Gottes Träume und Visionen sind gut für alle. Und deine Verantwortung ist es, Gottes Träume und Ziele zu erkennen. Jetzt ist es ja nicht so schwer, Gottes Träume und Ziele zu erkennen, oder? Wir haben das geschriebene Wort Gottes. Und das finde ich immer, ist immer sehr einfach. Mark Twain hat gesagt, ich habe kein Problem in der Bibel mit den Dingen, die ich nicht verstehe, sondern mit den Dingen, die ich verstehe. Ja, das sind manchmal die herausfordernden Sachen. In der Umsetzung, aber im Verständnis her, ist es doch ganz einfach. Was ist Gottes Traum, was ist Gottes Vision für uns Menschen? Jetzt seid ihr dran. Was meint ihr? Bibelverse vielleicht. Vielleicht hat der ein oder andere ein oder zwei. Genau, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Was haben wir noch? Was ist Gottes Traum? Gut, du spielst dich auf Matthäus 28 an. Ja. Deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Ihr dürft sicher sein, ich bin bei euch bis ans Ende der Welt. Und darüber brauchen wir nicht beten. Wir brauchen nicht morgens sagen, Herr, zeig mir, was dein Traum ist, dein Wille für die Menschheit. Ist klar, steht da. Ja? Also Gottes Träume und Ziele sind klar. Das Einzige, was wir tun müssen, ist vielleicht zu fragen, wie sieht diese Vision, dieser Traum in meinem Leben aus und wie kann ich diese Vision, wie kann ich diesen Traum in meinem Leben umsetzen? Da, where the rubber meets the road, sagt der Amerikaner, dort, wo es quasi konkret wird. Und das bringt uns zum nächsten Punkt. Hier geht es um die Strategie und ich möchte heute herausfordern, ja, werde zum Strategen Gottes oder zur Strategin. Werde zum Strategen Gottes. Und Nehemia ist nicht einfach nur mit vollem Herzen, mit der Vision auf dem Herzen und mit so einem klaren Ziel von was Gott wichtig ist von seinen Träumen. Der ist ja nicht einfach nur so zum König gegangen, ja, sondern der hat einen Plan gemacht. Und es ist einfach fuchsig, einen Plan zu machen. Und noch fuchsiger ist es dann, diesen Plan umzusetzen. Aber er hat einen Plan gemacht, er hat strategisch gedacht, er hat gesagt, okay, wie kann ich das umsetzen? Und das lesen wir hier, Nehemia 1, Vers 4. Als ich aber diese Worte hörte, setzte ich mich nieder und weinte, also da, wo er gehört hat, dass Jerusalem, dass die Mauern unter sind, trug Leid tagelang und fastete und betete vor Gott. Also Fasten, Sinne schärfen für Gott, fürs Gottesreden, ja, mal nicht ablenken lassen von Burgern und Pizza. Ja? Sich innerlich vorbereiten, ja, auf Gottes Reden. Und dann lesen wir Nehemia 1, Vers 11, wo er betet, bitte höre doch mein Gebet und das Gebet aller, die dir dienen und dich ehren wollen. Und wenn ich beim König vorspreche, dann hilf mir, dass ich ein offenes Ohr bei ihm finde. Also sein Plan war, direkt zum König zu gehen, vorzusprechen, denn er war der Mundschenk des Königs. Und da fragte mich der König in Nehemia 2, Vers 4, worum bittest du? Und da flehte ich zu Gott. Also, strategisch zu sein im Gottesreich heißt, ich habe einen Plan und diesen Plan bespreche ich mit Gott, mit dem General. Das Gebet ist das A und O für das Strategen Gottes. Wir sollen nichts ohne Gebet planen. Also, Sprichwörter 16, Vers 3, vertrau dem Herrn deine Pläne an, er wird dir Gelingen schenken. Und in der Bibel ist es so, da gibt es verschiedene Bilder und hier ist das Bild auch von einem Soldaten und einem General und Gott ist der General und wir sind die Soldaten, die das umsetzen sollen, was Gott möchte und das Gebet ist quasi das Walkie-Talkie. Deswegen, wenn der Auftrag, das Ziel klar ist, die geistliche Weltherrschaft an sich zu reißen, also dass Menschen Jesus kennenlernen, verändert werden, ihr Design entdecken, einen Unterschied machen, dann dürfen wir oder müssen wir planen und strategisch vorgehen. Und dann heißt es, wenn du einen Plan hast und du hast ein klares Ziel von Gott gekriegt und du willst jetzt wissen, wie setze ich dieses klare Ziel um, mach das mal. Frag Gott einfach mal heute oder morgen oder nimm dir Zeit, wie sieht dein Plan, dein Traum in meinem Leben aus? Und dann fragst du da Gott. Ja? Dann entwickel da eine Strategie. Im Gebet kannst du Gott fragen, Herr, was möchtest du für mein Leben speziell? Wen soll ich für dich erreichen? Wie soll ich das machen? Wer kann mir helfen? Wann ist der richtige Zeitpunkt? Wer sind Schlüsselpersonen? Welche Ressourcen brauche ich? Woher bekomme ich sie her? Redet doch einfach mit Gott wie vom Angesicht zu Angesicht mit einem guten Kumpel. Und dann hört aber auch zu. Schweigt mal. Und dann vielleicht suchst du noch jemanden, mit dem du das besprichst. Nehemia hat geplant, er hat 4 Monate gewartet und gebetet, bis er zum König gegangen ist. Um das zu wissen, was er braucht. Der letzte Punkt, sei mutig. Angst ist der größte Gegner. Bequemlichkeit ist auch ein Riesengegner. Und manchmal müssen wir für Gottes Träume und Ziele ein Risiko eingehen, damit sie umgesetzt werden, diese Ziele und Träume. Aber ich glaube, Angst ist normal. Also du brauchst dich nicht schlecht fühlen, wenn du keine Angst hast. Also ich habe Angst. Ich gebe das jetzt mal zu. Manchmal habe ich auch Angst vor euch. Wenn Markus böse guckt. Nee, Quatsch. Manchmal habe ich Angst. auch manchmal Angst, es gibt Sonntage, da komme ich hier hin und habe Angst, hier vorne zu stehen. Manchmal habe ich Angst, was meiner Frau zu sagen. Manchmal habe ich Angst, bestimmte Schritte zu tun. Und es gibt ganz wenige, die sind vielleicht krank, wenn die keine Angst haben, ja, die keine Angst haben. Nehemia hatte Angst. Helden, Glaubenshelden hatten Angst. Nehemia hatte Angst. Nehemia 2, Vers 2, da sprach der König zu mir, warum siehst du denn so traurig aus? Bist du nicht etwa krank? Das ist nicht, sondern sicher bedrückt dich etwas. Und dann steht da, Nehemia, der Held, ja, ich aber fürchtete mich sehr. Also Angst ist was ganz Normales, was Gutes. Gott hatte die Angst auch in uns hineingelegt. Aber die Frage ist, wie gehen wir mit Angst um? Nehemia hatte Angst. Manche Ausleger denken, oh, Nehemia hatte Angst, weil du darfst vor dem König nicht traurig gucken. Ja, das ist Blödsinn. Der König hat, und das lesen wir in Esra 4, hat vorher verboten, die Mauer aufzubauen. Die haben schon versucht, die Mauer aufzubauen in Jerusalem. Und da hat er gesagt, nee, lass den Blödsinn sein. Hört auf, die Mauer aufzubauen. Und Nehemia geht jetzt hin und sagt zum König, widerspricht den König quasi und bittet ihn darum, das, was er vorher verboten hat, ja, dass er wieder die Mauer aufbauen darf. Und das ist nicht so, also das ist nicht so ohne, in der Zeit einen König zu widersprechen. Ein König, der als Gott galt, als unfehlbar. Ja, und da hat er Angst, weil es geht um Leben und Tod. Und Nehemia geht das Risiko ein, also nicht chaotisch, aber strategisch klug. Denn er vermeidet es, dem König erstens den Namen der Stadt zu sagen, Nehemia 2, Vers 3, und da macht er ein bisschen auch das gefühlsduselig, ja, wie soll ich denn glücklich sein, wenn die Stadt meiner Vorväter in Asche liegen? Ja, er sagt aber nicht, wo sie ist. Und dann im zweiten Schritt, wenn er ein offenes Ohr beim König findet, dann setzt er auf seine positiven Charaktereigenschaften. Er weiß, dass er ein cooler Typ ist, der weiß, dass er gewissenhaft ist und verlässlich. Ja, sonst kriegst du diese Position nicht. Und dann finde ich es so schön, wie er sagt, ja, wenn du es für richtig hältst, ne, Verantwortung König geben, und wenn du mir vertraust, also wenn der König den Nehemia nicht vertraut hätte, dann wäre der auch nicht Mundschenk. Also ich würde jetzt keinen, den ich nicht vertraue, die Sorge dazu übertragen, dass ich nicht vergiftet werde. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr das machen würdet. Also ich würde es nicht machen. Ja? Also wenn du mir vertraust, dann sende mich nach Juda und einen Schritt näher an die Stadt ran, an diese Region ran, wo er hin möchte. Und der König geht darauf ein, erlaubt ihm die Reise und dann bittet er mutig um Ressourcen. Weil Nehemia hat jetzt keine Kohle, ist pleite und um die Stadt aufzubauen, brauchst du richtig viel Geld. Und jetzt bittet er um die Ressourcen. Und wisst ihr, warum Nehemia so mutig war? Weil er wusste, dass Gott denen zur Seite steht, die sich für seine Träume und Ziele einsetzt. Und er hat Gott vertraut und erlebt, dass Gott selbst den ungläubigen König gebraucht, um die Mission zu erfüllen. Und das ist jetzt hier der Schlüssel. Das ist, was der Rebekka sagt hier, nah am Herzen Gottes sein, nah bei Gott. Glaubst du, wenn du dich für Gottes Träume, Vision und Ziele einsetzt, dass Gott dich alleine lässt? Also wenn du dich für meine Träume und Vision einsetzt, lasse ich dich nicht alleine damit. Dann kriegst du meine Unterstützung. Und bei Gott ist das doch umso viel mehr, dass er das macht. Und dann kannst du mutig sein, weil wenn du ein Risiko eingehst für Gott, dann stellt sich Gott zu dir. Dann hast du Ressourcen ohne Ende. Dann passieren übernatürliche Sachen, so wie wir das hier erleben. Er sagt, wenn es dir gefällt, und dann sagt er zum Schluss, ja, dass es letztendlich Gott gefallen hat, das zu tun und zu machen. Und Gott nutzt diesen König hier. Und ich habe das selbst schon erlebt. Als Carlos mich in die Vision des Hessentags mit reingenommen hat und wir haben die weitergesponnen und haben überlegt, dann haben wir gesagt, ja, wir brauchen jetzt einen Termin nicht beim König, aber beim Bürgermeister. Ne? Dem müssen wir mal einfach die Vision vorstellen. Ne? Und es gab so verschiedene Visionen, die große, ja, so Festival mit Gott, der Hessentag ist eigentlich nur für Gott, in Heiger und so. Und dann gab es so eine kleine, sagen wir jetzt im Nachhinein so eine ungläubige oder nicht ungläubig, aber zurückhaltendere Vision. Und dann saßen wir im Auto, weiß gar nicht mehr, ob wir noch gebetet haben drüber, und haben dann überlegt, okay, welche sagen wir jetzt? Die große oder die kleine? Die große oder kleine? Ne? Da Da kamen so Gedanken wie, ja, Aaron und Mose, ne? So, aber wer ist dann Mose, ne? Wer stottert? Das war ich dann nachher. Ja, Efraim Nehemiah kam mir so in den Gedanken. Aber da hatte ich Schiss. Ey, jetzt gehen wir zum Bürgermeister und wollen dem Bürgermeister sagen, der Jesus findet den Hessentag cool und er möchte ihn gebrauchen, um Reich Gottes zu bauen. So, und ich wusste nicht, ob der Herr Bürgermeister den Jesus lieb hatte. Ich kannte das gar nicht aus. Aber für mich war es so ein Riesenschritt. Und dann sind wir hin und haben die große Vision vorgestellt und sind ein Risiko eingegangen. Das Risiko war, dass er gesagt hat, hey, komm jetzt raus. Ja, so, hier ist alles Blödsinn. Oder ihr seid Spinner. Oder das ist peinlich. Oder was weiß ich. Aber Gott hat seine Hand da drauf gelegt, weil Gottes Traum ist doch, Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Und Gottes Traum ist dann vielleicht konkret die Vision für den Hessentag. Oder für das kannst du ja runterbrechen auf alles. Und wir haben gemerkt, dass Gott seine Hand drauf gelegt hat und wir haben Gnade bei Gott gefunden und auch beim Bürgermeister. Ja? Also, um mutig zu sein, musst du durch die Angst, mit der Gewissheit, also du kommst nicht, du musst durch die Angst gehen. Das ist wie beim Zahnarzt, wenn gebohrt werden muss, dann muss gebohrt werden. Da musst du durch die Angst. Ja. Wie bei der Geburt, wenn du das Kind drin hast, dann musst du raus. Da musst du durch die Angst. Du kannst aber mutig sein und Gott vertrauen, dass er sich auf deine Seite stellt. Weil wenn du für Gottes Traum einstehst, steht er auf deiner Seite. Und deswegen möchte ich heute zu drei Dingen ermutigen. Erstens, schau nach und schau einfach, was ist Gottes Traum, was sind Gottes Ziele. Als allererstes, bevor du an dich denkst, denk an Gottes Ziele und Gottes Träume. Das zweite ist, werde zum Gebetsstrategen. Werde zum Strategen, denk taktisch, sprech die Taktik mit dem besten Coach durch, im Himmel, mit allen. Und dann sei mutig und handel. Dann geh diesen extra Schritt, dann trau dich, das zu machen. Und das ist genau das, was Jesus ja auch für uns getan hat. Und das feiern wir jetzt gleich ein Abendmahl. Jesus hatte ein ganz klares Ziel, eine ganz klare Vision Gottes in seinem Leben und hat sein Leben angepasst. Und im Garten Gethsemane, nach dem letzten Mal, was er hatte mit seinen Jüngern, bevor er ans Kreuz gegangen ist und Gottes Plan am Kreuz ausgefüllt hat und erfüllt hat und am Kreuz schreit, es ist vollbracht, betet er nicht mein Wille, sondern dein Wille geschieht. Und wenn du dann guckst, da brauchst du, also wenn du weißt, du gehst ans Kreuz, dann musst du auch echt, echt mutig sein. Und wenn wir jetzt schauen, was dabei rausgekommen ist, was Jesus da getan hat am Kreuz, er ist für deine und für meine Sünde gestorben. Er hat sein Leben gegeben, damit du Freiheit findest, damit du von diesen Lügen, dass du frei wirst von Lügen über dein Leben, dass du frei wirst von Ängsten und von der Bequemlichkeit, die so viele Menschen tötet, ist er ans Kreuz gegangen, damit du das überwindest und er hat das für dich überwunden. Und er möchte, dass du ein Leben in Fülle lebst, ein Leben in Freiheit und ein Leben in Freude. Und er möchte, dass du Erfolg erlebst im geistlichen Sinne. Und er möchte sehen, dass du siehst, wie Menschen verändert werden. Und er möchte, dass du siehst, wie Menschen in Freiheit kommen und wie Menschen gerettet werden. Und wie es nach und nach sein Reich einfach immer größer wird in dieser Welt. Und dass seine Gerechtigkeit einzieht, dass keiner mehr hungern muss, dass keiner leiden muss. Und im Himmel weiß ich, wird alles gut sein, aber an uns ist es, den Himmel ein Stück weit auf Erden zu holen. Mutig dafür einzutreten und Gottes Traum auf dieser Erde zu leben. Herrlicher Vater, ich danke dir, dass du es gut mit uns meinst und dass deine Träume und deine Ziele die besten sind. Und ich danke dir, dass wir uns ausrichten dürften, jeden Tag neu, auf deine Träume und deine Ziele. Und ich danke dir, dass du mit uns arbeitest und uns zeigst, was das für jeden von uns hier heute, hier persönlich bedeutet. Und ich bitte dich, schenk du uns ja den Mut, Schritte zu tun in deine Richtung, was zu wagen, was zu riskieren, damit sich was verändert, damit die Welt so wird, wie du es dir vorstellst. Und ich bitte dich jetzt ganz besonders für diejenigen, die noch keine Beziehung mit dir haben, die ich noch nicht erlebt haben, die keine Ahnung von deinen Zielen und Träumen haben, aber wissen, da ist jemand, gibt es eine Macht, da ist etwas, was mich ruft. Da ist etwas, was mich liebt. Und ich will dir sagen, dass der Herr Jesus, der dich unendlich lieb hat, und er möchte, dass du zu ihm kommst, und er möchte, dass du dein Leben ihm gibst, indem du einfach sagst, Herr, ich möchte mit dir leben, ich will dein Kind sein. Und er möchte, dass du seinen Traum lebst, dass ihr diesen Traum gemeinsam lebt, um die Welt zu verändern. Und wenn du ja mit Jesus schon unterwegs bist, aber den Traum Gottes verloren hast, dann heb ihn wieder auf, geh ihn suchen, geh ihn nach. Zu seiner Ehre und zu deinem Wohl. Amen. Ja, lass uns gemeinsam das Abendmahl feiern. Und wir machen das jetzt einfach so, wenn du mit deinem Partner zusammensitzt oder mit jemandem Fremdes vielleicht aus dem eigenen Hausstand. Wir werden jetzt die Lobpreiszeit haben und Rebecca wird sie leiten und wir werden Gott anbeten und loben. Und dann kannst du einfach das Abendmahl dann nehmen, wenn Gott dir das aufs Herz legt. Wenn du den Herrn Jesus lieb hast, ist das Abendmahl was für dich. Wenn du den Herrn Jesus noch nicht lieb hast, wenn er noch nicht dein Herr und Retter ist, dann lass es einfach liegen. Und nehmt euch jeder persönlich einfach Zeit in Lobpreiszeit und nehmt das Abendmahl dann, wenn euch der Herr Jesus das aufs Herz gelegt hat. Und betet zusammen und noch schöner ist es, und damit schließe ich jetzt auch, wenn Paare gemeinsam den Traum Gottes leben.